ich habe ja auch noch Lust, immer so den Historiker ein bisschen zu brechen.
Ja, weißt, ja.
Ein Bild vom Seriösen mit Ding und so. Da habe ich immer noch ein bisschen Lust.
Ja.
Und dann kannst du sagen, irgendwie, du, das ist im Fall auch früher, habe ich gesagt, ein junger Historiker, da ist jetzt nicht mehr, aber irgendeiner, der so ein bisschen normal dorthin kommt. Oder?
Das ist sehr gut, du kannst das Bild jetzt gerade brechen, ja, genau, im Podcast. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast «Können wir reden?». Heute mit einem Hysteriker, Historiker, Matthias Wipf.
Schon der erste Scherz, genau. Herzlich willkommen.
Gegenkanone ist geladen natürlich.
Genau. Herzlich willkommen, Matthias.
Ja, danke, dass wir bei dir sein dürfen, falls ihr Hintergrundgeräusche hört oder auch schaut auf YouTube das Video. Wir sind in deinem Garten, in deinem wunderschönen, mit Sicht auf Schaffhausen, sieht man jetzt vielleicht ein bisschen weniger im Hintergrund, aber toll, wie du da darfst wohnen.
Das ist sogar noch besser. Der Garten ist hinten dran und wir müssen nicht pflegen. Wir haben hier eine Terrasse gegen den Garten.
Aha, das also ist nur der Garten von den Nachbarn.
Ja, aber wirklich, die Aussicht ist wirklich schön, mitten auf die Stadt. Aber genau.
Absolut. Und es ist ja eine Stadt, die dir sehr viel bedeutet, oder? Schaffhausen im Herz natürlich. Bist du wirklich auch da geboren, aufgewachsen etc., alles da durchgemacht?
Ich bin da geboren, ja, das ist wirklich, und Schaffhausen ist im Herzen. Ich bin mal weg gewesen, in Bern, Bern und Freiburg studiert, so 6-7 Jahre. Dann bin ich aber wieder zurückgekommen, das war zuerst kein Zufall gewesen. Aber ja, ich bin schon sehr verwurzelt. Und meine Frau ist aus Bern und ist inzwischen auch sehr in Schaffhausen verwurzelt. Wir haben gesagt, da ist manchmal noch hart, wenn man von auswärts auf Schaffhausen kommt. Und
yeah,
ich habe dann gesagt, so, wir schauen mal 5 Jahre und dann kannst du entscheiden, ob es dir da gefällt. Oder sonst komme ich mit dir auf Bern oder in Genf, hat sie früher gelebt. Und als ich dann so gefragt habe, gefunden, Priska, was sagst du so nach 5 Jahren? Hat sie gesagt, da gehe ich nie mehr weg. Also inzwischen wäre ich sogar der, der irgendwie würde sagen, es gibt ja auch noch anders.
Ah, ja, oder? Wirklich?
Aber die Liebe zu Schaffhausen wird immer bleiben, das
stimmt. Und dialektalisch hat sich Priska schon angepasst oder gibt sie den Berner Dialekt nicht auf?
Es ist noch lustig, also sie ist ein absolutes Sprachentalent. Sie kann Dialekt sehr schnell. Hat aber dann hier Schaffhauserdeutsch, also sich ein bisschen angepasst und hat dann gemerkt, dass, oder so wahrgenommen, dass die Leute in den Geschäften bei Grüezi nicht so nett sind wie bei Grösser. Also Berner und Bündner haben ja so ein bisschen den Ferienbonus.
Oder ja,
so
stimmt.
Und sie redet jetzt wieder Berndeutsch in den Geschäften.
Und was ist das für ein Zufall, dass sie gleich wieder in Schaffhausen gelandet sind?
Also ich habe dann joblich nach der Uni mich gerade irgendwie nach Schaffhausen verschlagen, den ersten Job, und dann habe ich irgendwie gefunden, ja, jetzt sind wir wieder da, weiß nicht wie lange, aber uns gefällt es mega und wir sind wirklich eben früher noch ganz mitten in der Altstadt gewesen, jetzt da ein bisschen auf dem Hügel, richtige Altstadt, und uns gefällt da sehr gut.
Was ist so das, was für dich das ausmacht, weißt du, so die Liebe zu Schaffhausen, wieso ist die so gross?
Ich glaube, ich habe das schon ein bisschen geimpft bekommen. Also meine Eltern sind hier aufgewachsen, auf dem Reiet, auf dem Hügel in der Nähe von Schaffhausen. Meine Geschwister, die Schwester und die Brüder wohnen noch da. Also ich habe das schon, ich finde das Kleinstädtische, man kennt einander, das ist ja in 95% der Fälle ist das lässig, wenn man einen kennt. Wenn man irgendwie am Abend auch, ich habe lange in Zürich geschafft, mit dem Zug heimkommt und dann durch die Stadt läuft und man kennt noch jemanden, sagt, du komm rasch ein Bierchen trinken, das finde ich eigentlich toll. Also es ist einfach noch entspannter als jetzt zum Beispiel in Zürich. Das gefällt mir sehr. Also überblickbare, kurze Wege. Man kann jedem anrufen. Vielen hat man die Handynummer oder zumindest kann man anrufen und muss nicht in 3 Empfangszimmer sich zuerst durchhangeln, sondern kann jedem mal Politiker, CEOs von Firmen, kann man plus minus direkt anrufen. Und das finde ich noch lässig.
Viele Leute, die den Podcast hören, kennen vielleicht Schaffhausen gar nicht. Was würdest du sagen, ist so das, was man muss wissen über die Stadt?
Ja, es ist eine autofreie Innenstadt seit Anfang 70er Jahren. Also da hat sehr viel Kaffee, gerade jetzt in der Sommerzeit ist da sehr attraktiv. Nach aussen, logisch, kennt man den Munot und den Rheinfall, da sind alle bei der Schulreise mal gewesen und nachher nie mehr. Es ist ganz lustig, jetzt haben wir ja seit ein paar Jahren haben wir Stars in Town, da ein Musikfestival mitten in der Stadt, wo ein super schöner Platz ist, fast wie in Locarno.
Piazza, ja.
Genau.
Piccolo sozusagen.
Piazza Piccolo, wobei so Piccolo ist sie gar
das
nicht.
Das stimmt.
Ich glaube, wirklich fast 3000 Leute Platz und da hat es ganz viele jetzt auch Kollegen von mir von Zürich oder von Bern, die wieder hier hinkommen wegen dem und Schaffhausen wieder entdeckt. Meistens, wenn man ein Konzert geht, muss man auch hier übernachten. Also muss man. Und läuft am nächsten Tag durch Schaffhausen. Und da ist da, ja, lernen, glaube ich, schon viel Schaffhausen wieder kennen.
Ja, ich sage auch immer, man so wie so südländisches Flair mit so Gelateria, mit viel Märkli draussen oder das Leben findet allgemein, gerade im Sommer oder wenn es schön ist, irgendwie draußen statt und man ist am Wasser. Und
Sommer ist toll, genau. Am Rhein, du bist auch gerne in der Badi. Das ist wirklich etwas ganz Tolles. Am Abend sich noch, wenn es so heiß ist wie heute, oder auch die 40 Grad, sich abtreiben lassen, noch irgendwie im Rhein. Das ist schon sensationell.
Wie ist denn so die Liebe für die Geschichte auch von Schaffhausen aufgekommen? Eben du als Historiker und als Buchautor mit verschiedensten Werken über Schaffhausen, zum Beispiel auch Bombardierung etc. Wann ist da die Neugier für das so ein bisschen geweckt worden?
Also mein Vater war Stadtarchivar in Schaffhausen. Ah, okay. Das ist schon mal genetisch in dem Sinn. Und meine Frau lachte einmal und sagt, du bist ein Mikrohistoriker. Ich mache mich auch selber ein bisschen lustig. Aber es ist natürlich, ich meine, da hat man Quellen. Mhm. Ich arbeite neben der schriftlichen Quelle auch sehr gerne mit Zeitzeugen, Interviews, Leute, die noch etwas erlebt haben. Und da ist man natürlich in Schaffhausen ist man sehr zentral. Also da kann Bern sein, da kann Freiburg sein. Aber einfach, wenn man mit dem Lokalen arbeitet, dort kann man auch einen Unterschied machen. Die Geschichte ist nicht aufgearbeitet. Wenn ich jetzt zum 7000. Mal irgendwie über den Trump berichte oder über die Präsidentschaft von Obama, dann ist das ziemlich irrelevant. Aber wenn ich die Geschichte nicht mache, zum Beispiel Bombardierung, die Leute, die eben dort schwer verletzt waren, die Angehörige verloren haben, wenn ich nicht mit denen noch rede, dann versterben die und das Wissen ist nicht gesichert. Also man kann eigentlich im Lokalen noch viel grösseren Unterschied machen und auch eine Wichtigkeit dem gehen, da finde ich eigentlich viel attraktiver als eben etwas bearbeiten, wo x andere auch schon gemacht haben. Da kann man nicht mehr so einen Unterschied machen.
Aber hat es für dich wie so einen Moment gegeben, wo du gefunden hast, jetzt würde ich dem mal auf den Grund gehen? Weißt, wie so das Erste, was du hast, so ein bisschen recherchieren und näher herausfinden?
Ich habe ein Studium gemacht, wo gerade die sogenannte Bergier-Kommission aufkam, im Zweiten Weltkrieg. Dort hat man viel wieder über die Zweite Weltkriegszeit geredet. Und da sind auch gewisse Akten dann frei zugänglich geworden, die man vorher nicht einsehen konnte, die unter Sperrfrist waren. Und ich habe dann in Schaffhausen herausgefunden, dass die ganzen Akten von der politischen Polizei einsehbar waren. Man hat im Zweiten Weltkrieg eine politische Polizei geschaffen, die wirklich auch Deutsche überwacht hat, die in Schaffhausen gelebt haben, aber auch sogenannte Frontisten, also die Sympathisanten, Schweizer Sympathisanten mit Nazi-Deutschland. Da hat es relativ viel gegeben in der Grenzregion. Die Akten sind frei einsehbar gewesen und da habe ich natürlich dann genutzt. Das ist eben schön, wenn man etwas als Erste darf anschauen darf. Und dort lohnt es sich dann eigentlich auch. Also das ist ein bisschen das, was mich dran gebracht hat. Und dann ist relativ schnell, wo ich zu verschiedenen Dingen kann, über die Bedrohungssituation von Schaffhausen während dem Krieg geredet, da gerade an der Grenze, wo das meiste eigentlich Deutschland ist rundherum und nur die Verbindung über die Rheinbrücke mit dem Rest von der Schweiz, sehr viel über das geschaffen und geforscht und eben mit Zeitzeugen geredet. Und dann ist sehr schnell immer der Begriff Bombardierung. Ja, wissen Sie noch, Herr Wipf, die Bombardierung. Und darum habe ich gewusst, das ist jetzt zentral wichtig. Und da muss ich, also im einen Buch habe ich mit 35 Zeitzeugen geredet, die das erlebt haben. Wo du weißt, da Wissen ist sonst verloren. Also hat es mich langsam eingesogen, eben vor allem mit der Kriegsthematik. Und grundsätzlich ist für mich ein Anliegen, können Geschichte transportieren, nicht als wie soll man sagen, einfach als trockene Materie, sondern so, dass Leute da lesen, wo sonst sich nicht mit Geschichte befassen würden. Wir haben auch einen Podcast gemacht, fast wie du, mit einem lieben Freund zusammen, wo wir können Leute an Geschichte anführen können, die eben Fachbücher nicht lesen würden, wo wir Geschichten zur Geschichte schreiben, Anekdoten, die aber alle historisch verheben. Das ist mir ganz wichtig. Aber wo einfach Leute an Geschichte anführen, jetzt auch mit dem Roman, den ich jetzt geschrieben habe, wo man einfach Leute unterhalten, aber gleichzeitig Wissen transportiert. Und das finde ich eine Challenge. Dass man nicht immer sagt, Leute hätten ja zum Teil können mit Geschichte prügeln mit Daten auswendig lernen, Jahrzahlen im Geschichtsunterricht. Und das finde ich eigentlich schade, weil Geschichte hat so viele Facetten.
Ja, und vor allem Geschichten selber, oder? In diesem historischen Kontext sind extrem spannend. Übrigens noch schnell Pioniercast heisst der Podcast, den wir zusammen gemacht haben, den wir uns gerne auch noch verlinken.
Mit dem Alex Brunschi zusammen, ehemaliger Chefredakteur von SRF 3, den du auch sehr gut kennst.
Genau.
Ein ganz lieber Freund. Und es ist auch toll, wenn man dann mal etwas kann, auch beruflich zusammen machen kann. Und wir haben sehr viel gemeinsam, sie ergänzen uns aber auch in gewissen Sachen. Und das ist mega toll. Und das ist jetzt etwas, wo wir einfach die Geschichte von Schaffhauser Pionier erzählen, von Wirtschaftspionier, meistens aus dem 19. Jahrhundert, die aber heute noch sichtbar sind in Schaffhausen. Sei es, weil die Firma noch besteht, die sie gegründet haben, sei es, weil es Denkmäler noch gibt von denen. Und dort machen wir eben auch mit Geschichten arbeiten. Mhm. Also wenn wir über den Johann Konrad Fischer reden, den Gründer von Georg Fischer und der Stadtpräsident, der eine Statue hat, da unten, du bist vorhin gerade vorbeigelaufen.
Also ich nehme mal gross wahrgenommen. Aber gross klar,
wahrgenommen. Ja. Und viele nehmen sie wahr und wissen aber nicht, wer der Mann ist. Und ich habe eine Reaktion auf einen Podcast von einem ein Mann, den ich nicht kennt habe, der mich in der Stadt begegnet hat und gesagt hat, Sie sind doch der Wipf. Jetzt habe ich Ihren Pioniercast gehört über den Johann Konrad Fischer. Ich wohne in der Breite, also am Quartier, und fahre 2 bis 4 Mal pro Tag an dem Mannsgockel vorbei, hat er gesagt. Und ich habe nie gewusst, wer der ist, und Sie haben es mir erklärt. Ja. Und das ist doch eigentlich genau in dem Sinn, wenn ich es vorhin gesagt habe, Geschichte den Leuten näher bringen.
Ja, Wissen vermitteln, aber irgendwie ein bisschen auf eine gute und nicht so trockene Art und Weise. Genau. Bevor wir über dein neues Buch reden, nimmt es mich schon noch Wunder. Du hast so geredet mit diesen Zeitzeugen. Ich weiss nicht, wie viele von denen überhaupt noch leben etc. Was ist so das, was dir vor allem geblieben ist von dem, was sie gesagt haben?
Also ich habe insgesamt etwa mit 150 Zeitzeugen noch geredet, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben für das Buch, als wäre es gestern gewesen. Da sind 35 Zeitzeugen und von denen sind etwa 2/3 inzwischen gestorben. Also das ist schon. Und da schaut man, so blöd es klingt, jeden Tag Todesanzeigen an. Und weiss, die Älteste war 97, die ich befragt habe. Mhm. Also da ist es irgendwann. Und da wissen wir sonst verloren. Ich habe übrigens auch sehr viele Fotos noch gesammelt. Das ist vielleicht auch für die Zuhörer und Zuseher von deinem Podcast noch spannend, wenn sie Fotos haben, irgendwo auf dem Estrich, nicht fortgeworfen. Weil die sind vielmal sehr viel wert und nicht nur Historiker sind froh. Also das ist etwas, wo bleibt, wo eine Geschichte transportiert, wo sonst vielmal ist ja, wenn jemand verstirbt, dann nachkommen, nehmen oder bestellen den Mulden und kippen einfach alles rein. Oder? Und das ist eigentlich schade.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, so ein bisschen auch vom Emotionalen her, was ist da so ein bisschen geblieben von dem, was ich
genau,
gesagt habe?
Genau, das war deine Frage gewesen, ja. Einfach schon die Gefahrensituation. Also während, jetzt rede ich wieder vom Zweiten Weltkrieg, während dieser Zeit, wo man sich 6 Jahre lang relativ stark bedroht gefühlt hat. Die Schaffhausen dann sind nach etwa einem Monat, nach Start vom Zweiten Weltkrieg, nach Beginn, schon im Herbst 1939, sind ein Großteil der Truppen, 2/3, sind von der Grenze zurückgezogen worden, weit südlich vom Rhein. Wenn man gesagt hat, gesamtstrategisch kann die Schweiz besser verteidigt werden, hat aber auch geheissen, da sehr viele Leute da sich Angst hatten. Mhm. Und es wäre, wie gesagt, die 2 Rheinbrücken gewesen, wenn die gesprengt hätten, die sind geladen gewesen. Die hätte man jederzeit sprengen können, um die Deutschen abzuhalten, über die Brücke zu gehen. Dann wäre Schaffhausen, also ein Zeitzeug hat mir gesagt, wir sind der verlorene Zipfel jenseits vom Rhein gewesen. Mhm. Also das ist schon, da fährt einem schon ein, wenn du fragst, da fährt einem ein. Und dann auch Bombardierung natürlich, da habe ich zum Teil jetzt noch Schuhe, wenn ich die Geschichten höre von Leuten, die ihre Eltern verloren haben, ihre Geschwister die verloren haben. Das sind dort mal für die, die außerhalb Schaffhausen, am 1. April 1944 ist Schaffhausen von amerikanischen Flügerstaffeln irrtümlich bombardiert worden. Es sind 40 Leute gestorben und etwa 130 verletzt. Also das ist wirklich eine grosse Menge. Fast jeder in dem Ort Schaffhausen kennt jemanden, der betroffen war in irgendeiner Art. Mhm. Oder eben hat sogar Angehörige verloren. Und wenn man das dann hört, man überlegt sich ein bisschen so, Geschichte zur Geschichte, unweigerlich immer, wie hätte ich reagiert in dieser Situation. Mhm. Und da hat man eben wirklich eine Gänsehaut. Und da ist mir schon vielmal eingefahren und fährt mir heute noch ein, wenn ich über diese Sachen rede.
Ja, das mit den Brücken. Also man sagt ja, die Schweiz ist nach Winterthur fertig und so wäre es eigentlich wirklich gekommen, je nachdem. Das ist noch krass, oder?
Ja, so wäre es gekommen. Es hat einen Moment gegeben, im Mai 1940, also so ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, wo es einen Fehlalarm gab. Also man hat das Gefühl gehabt, die Deutschen fahren jetzt eigentlich ihren Zeug. Schaffhausen ist ja ein DB-Bahnhof, deutsche Bahn, oder? Mhm. Dort mal die Deutsche Reichsbahn. Und die Deutschen hätten also mit ihren Züge können direkt in Schaffhausen einfahren und es hätte einen Fehlalarm gegeben, wo man beim Militär gemeldet hat, es fährt jetzt ein Zug auf Schaffhausen ein und es sind dann Leute relativ überstürzt geflüchtet ins Landesinnere, wo sie sich mehr in Sicherheit gefühlt haben. Also das war vor dem deutschen Westfeldzug, der dann über Norden, über Benelux-Staaten verlaufen sind, haben die Deutschen auch Ablenkungsmanöver gemacht. Da man das Gefühl hatte, es würde via Schweiz angegriffen, Richtung Frankreich. Und da hat dann in der Schweiz bis zum General und zum Bundesrat haben die das Gefühl gehabt, ja, dort erfolgt der Angriff. Mhm. Und da hat natürlich auch die Bevölkerung ist dann eben relativ überstürzt, auch ein Teil. Also viele sind auch da geblieben, aber ein Teil ist in die Innerschweiz gegangen. Ist auch ganz übrigens nur spannend, wenn man jetzt zum Teil sieht, die Schale im Berner Oberland oder im Bündnerland. Ganz viele sind in den Anfang der Kriegsjahre in Besitz übergegangen von Schaffhauser Familie.
Ah, ja.
Also wenn man mal fragt oder, und sagt, wen hast du denn, wen deine Vorfahren da erworben, dann ist es vielmal um die Zeit. Wo man hätte etwas haben, wo man dann in sogenannte Sicherheit wäre. Im Nachhinein muss man aber sagen, haben Studien gezeigt, Nazi-Deutschland, die wären in zwei Tagen spätestens in Bern gestanden.
Ja, wahrscheinlich
also die Rheingrenze hat nicht so viel abgehalten.
Aber man hat sich vielleicht etwas darauf eingebildet. Oder ja, man hat ja wenigstens
gehört. Es ja. Also ist auch später, da kennen vielleicht viele noch von Bildern, am Ende des Krieges hat man die Landesgrenze mit dem Schweizer Kreuz markiert, mit dem Hoheitszeichen. Also hat sie auf Felder und Wiese hat sie mit bis zu 80 Meter Schenkellänge sind die Kreuze ausgelegt gewesen. Jetzt habe ich aber Fotos gesehen, auch von der Schweizer Luftwaffe, die dann drüber geflogen ist. Da hat man ab etwa 3000 Meter hat man nicht mehr erkannt.
Ah, ja.
Auch bei schönem Wetter nicht. Und Fun Fact im Nachhinein ist auch, man hat den deutschen Bomberpilot oder Crews befragt, die in der Schweiz müssen notlanden mussten, da hat es immer wieder gegeben, und die gesagt haben, sie hätten gar nicht gewusst, was der Schweizer Kreuz bedeutet. Also sie haben da gar nicht als Grenzen und als Hoheitszeichen wahrgenommen. Aber darum, um das zu bestätigen, was du sagst, gefühlt, psychologisch, hat man sich dann eher in Sicherheit gefühlt.
Ja, das war wichtig. Eine andere Zeit besprichst du ja in deinem Buch, oder schaffst du auf, das Beret des Kommandanten. Es geht um die Kuba-Krise, Oktober 1962. Und du hast da wieder eine faszinierende Person quasi ausgraben, die es ja wirklich so gegeben hat. Der Emil Stadelhofer als Botschafter, ein Mann aus Schaffhausen, ein fehlgeleiteter Jurist quasi, ein Diplomat, der da wichtig verhandelt auch hat. Die Schweiz hat ja dort mal irgendwie die Interessen der USA vertreten,
genau,
auf Kuba. Aber sag zuerst, wie bist du auf den Emil gekommen? Wie hast du den ausgegraben?
Ja, vielmal, du hast ja am Anfang schon gefragt, vielmal kumpelt mich Geschichten an. Oder ich sage immer, die suchen mich. Und ich war vor genau 30 Jahren das erste Mal auf Kuba gewesen, als ganz junger Student und in einer Sprachschule. Der Kuba hat mich als Land sofort fasziniert. Ich habe das Gefühl gehabt, da habe ich irgendeinen Bezug.
Okay.
Also wenn man jetzt würde...
Du als alter Kommunist.
Ja, ich als alter Kommunist, ja genau, sagt meine Frau manchmal auch. Nein, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das Land da, wenn man jetzt an Wiedergeburt würde, glaube ich, würde man sagen, da bin ich schon mal gewesen.
Ah, okay.
Ganz lustig gewesen. Und ich habe dann das Bild gesehen, wo man den Schweizer Botschafter Stadelhofer sieht und den Fidel Castro sehr vertraut, so wie wir jetzt zusammen sitzen, so nach und eine Zigarre rauchen. Das Bild hat es gegeben.
Und, also hast du das in Kuba gesehen? Oder?
Das habe ich in der Schweiz noch gesehen, bevor ich gegangen bin. Da ist da im städtischen Archiv, habe ich das Bild gesehen. Und bin natürlich sofort fasziniert gewesen, die Figur, Castro und ein Schweizer und jetzt in dem Fall noch ein Schaffhauser. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und auch dort wieder, ich habe mit Gelegenheit noch Ende 90er Jahre mit ganz viele Leute, Jugendfreunde von ihm zu reden. Das sind dann zum Teil Leute, die in eine Position gekommen sind. Felix Schwankt, später Stadtpräsident von Schaffhausen, oder Ernst Steiner, später Ständerat, das waren Jugendfreunde gewesen. Mit denen konnte ich reden und noch Erzählungen. Und dann habe ich dort im Bundesarchiv Gesuch gestellt, um die ganzen diplomatischen Dokumente vom EDA, vom Eidgenössischen Departement des Äußeren, dort hat es noch EPD geheissen, habe ich dort einsehen. Und da ist einfach der Mosaik zusammengekommen von dem faszinierenden Mensch, wo einfach wirklich, also du hast gesagt, im Oktober 62, wo die Kuba-Krise war, da müssen wir uns ganz bewusst sein, dort war eigentlich der Nuklearkrieg so nach wie nie. Also dort ist es wirklich an einem Fädel gehangen und der Schweizer Botschafter Stadelhofer hat Nachrichten von den Amerikanern direkt im Fidel Castro überbracht. Die beiden haben wirklich eine spezielle Beziehung auch gehabt, haben sich gut verstanden und er hat mit verhindert, da kann man wirklich, da kann man so klar sagen, dass der Nuklearkrieg ausgebrochen ist. Sie ist an einem dünnen Fädel gehangen. Und das hat mich fasziniert. Und später hat er zum Beispiel geschaut, dass eine Viertelmillion Kubaner, die das Land haben verloren, Richtung Florida, Richtung Miami, dass die nicht irgendwelche Schiffe rausgefahren sind in notdürftigen Bötchen und vertrunken sind. Da hat es am Anfang ganz viele gehabt, die geflüchtet sind aus Kuba. Und er hat geschaut, dass da ein Abkommen, er konnte aushandeln mit dem Fidel Castro in langen Verhandlungen, dass nachher zwei Flüge pro Tag gegeben hat von Kuba nach Florida. Dass die können in Sicherheit ausreisen und nicht eben irgendwie vertrunken sind auf dem Meer. Das sind 250'000 Leute. Kubaner. Und das ist eigentlich noch auch eine riesige Errungenschaft, die in die völlige Vergessenheit geraten ist. Und das war der Schweizer Botschafter Stadelhofer.
Eben, du hast den wie so ein bisschen ausgraben, der ist in Vergessenheit geraten.
Das ist erstaunlich.
Hast du da wie auch Sachen herausgefunden, die eigentlich viel zu wenig darüber berichtet oder vielleicht noch nie so ein bisschen darüber erzählt worden ist?
Ja, das ist sicher so. Sachen, die man überhaupt nicht gewusst hat. Auch da der Fidel Castro eigentlich wollte in die Schweiz einen Besuch machen von der Schweiz. Und man hat gewusst, also das war kurz nach der Kuba-Krise gewesen, und er war natürlich international ein bisschen in Paria gewesen, und hat sich erhofft, wenn er in die Schweiz geht, dann er da auch ein bisschen wieder besser angesehen ist. Er hat einen Moskau-Besuch gemacht und hat das Gefühl gehabt, er könnte dann im Vorbeigehen auch noch in die Schweiz. Und der Schweizer Botschafter Stadelhofer hat natürlich gewusst, und auch der Bundesrat, dass das eine heikle Situation wäre. Und er hat aber den gleichen so einen Plan ausgeschafft, ein Tagesprogramm, was der Fidel könnte sehen. Und das ist auch spannend. Also ich tue da eigentlich alles ganz eng auf diplomatische Dokumente abgestützt, aber gleich natürlich als Roman literarisch erzählen. Es gibt gewisse Sachen, die dazu erfunden sind, aber auch
gewisse
nie.
Figuren, glaube ich.
Entschuldigung?
Auch gewisse Romanfiguren.
Gewisse Figuren natürlich. Es ist einfach, wo ein bisschen auch die zeigen, die, was für eine Situation da war, was die Spannungen waren. Ja, wenn er auch für Selbstzweifel gehabt, der Botschafter, wenn er so Nachrichten hat, müssen überbringen. Aber natürlich immer historisch verhebend. Wirklich auf Quellen, sehr eng auf Quellen, aber dann eben literarisch erzählt und mit Figuren, die dazukommen. Ja, das war etwas sehr, sehr Spannendes gewesen. Für mich jetzt eine komplett neue Form. Und man muss auch immer demütig sein. Ich habe nicht gewusst, ob ich so einen historischen Roman kann machen. Es hat ganz viele Sachen. Du hast gesagt, ich habe schon ein paar Fachbücher dürfen schreiben, aber das ist nochmal etwas, eine ganz neue Disziplin. Ich habe auch viele Sachen gelernt, die ich nicht gewusst habe. Also mir auch völlig, ja, eine völlig neue Sprache müssen aneignen. Mhm. Viel kürzer, knapper, sehr viel Detail weg. Ich bin so jemand, der einen Text schreibt, ich gehe mit einem Text schwanger und dann macht es bumm und dann steht der Text, dann wird höchstens nochmal auf Rechtschreibfehler und auf Inkohärenzen angeschaut. Aber da habe ich 4-5 Mal am gleichen Abschnitt rumgefühlt, Komplexität rausgenommen und habe ja gleichzeitig aber auch Leute vor dem geistigen Auge gehabt. Jemand, den ich weiss, sie liest ganz viel Roman, aber hat jetzt historisch nicht ein riesiges Vorwissen. Mhm. Und ein Freund von mir, der eigentlich ein History-Nerd ist, der ganz, ganz viel liest, auch gerade zu amerikanischer Geschichte, und wo ich gewusst habe, ihn darf ich nicht langweilen und sie nicht überfordern. Und das war ein ewiges Ringen gewesen. Ja. Und ein dritter Punkt, den ich mir auch nicht so bewusst war, man muss ganz viel auf Fakten in Dialoge packen. Mhm. Also man kann nicht abschnittweise Geschichte referieren, sondern da muss irgendwie transportiert werden durch einen Dialog. Mhm. Und ich habe gewusst, dass das anders ist, aber dass es so anders ist, habe ich echt nicht gewusst. Und auch wie man Sachen darf ausschmücken und wie schnell dann einfach auch die Geschichte verwässert wird. Ich habe mich dann bewusst entschieden, etwas sehr einen grossen Zug reinbringen, relativ schnell vorwärts gehen.
Das ist dir wirklich gut gelungen, finde ich.
Ja, danke vielmals. Ja. Das ist wirklich, aber es sind Entscheidungen, die man fällen muss. Ob man über Seiten Liebesszenen auswählt oder ob man sagt, nein, das soll einen Zug haben und für sie gehen. Also Liebesszenen kommen wir gleich vor.
Aber hast du auch gemerkt, dass es manchmal wirklich mit dir durchgeht? Weißt du, dann die Fantasie und so, dann plötzlich der gleiche sich Bahn macht, oder quasi, dass du von einem nüchternen Historiker dann da wieder ein bisschen.
Natürlich.
Im Romanautor.
Ja, das war spannend. Das ist spannend gewesen. Und eben, es hat die historischen Fakten nicht dürfen kaputt machen, ja, für sich, oder brechen. Aber dann hat man die Fantasie auch dürfen haben. Und das ist ganz lustig. Auch mein Umfeld hat gesagt, beim einen oder anderen erkennen wir auch dich in diesen Figuren. Also, das ist logischerweise so. Man schreibt ja mit seiner Biografie.
Yeah.
Und nein, das war mega spannend gewesen. Und eben auch da ist ein. Ich komme jetzt, da ist jetzt seit 10 Tagen draußen. Mega tolle Vernissage auch gehabt, wirklich, es sind fast 300 Leute gewesen.
Ja, krass. Ja.
Tolle Reden, Vernissage-Reden und auch Musik, kubanische Musik haben wir gebracht, wo irgendwie den Saal gerade mit Guantanamera empfangen haben, wo irgendwie die Leute da klatschen. Also wirklich mega lustig gewesen. Und jetzt auch die Reaktion, ich komme jetzt Bilder über von Leuten, die wieder bewusst wahrscheinlich nie würden ein historisches Fachbuch lesen, wo wir jetzt auf dem Rhein, auf dem Weidling oder, oder da sind da die berühmten Boote für russische Fuser auf dem Rhein, die Holzboote, oder vom Strand oder von ihrem Garten Fotos schicken, wo sie an diesem Buch lesen sind. Und das finde ich mega cool. Eben Leute, die sonst so etwas nicht würden lesen und wo jetzt ja, sagen, zum Teil die Kuba-Krise auch neu erlebt haben, also Ältere, die sagen, ich habe gar nicht gewusst, was da alles dahinter war. Und das ist ja schön.
Mhm. Die ganzen Briefe, die er seiner Schwester schreibt, ich nehme an, die hat man auch irgendwo noch gefunden, oder sind die von dir so ein bisschen erfunden?
Die sind jetzt erfunden.
Ah, wirklich?
Die sind jetzt erfunden. Okay. Das ist jetzt eine Reflexion, die man spürt in diesen Briefen. Also der Botschafter hat eine ganz enge Verbindung gehabt, zu seiner Schwester. Er war dort noch unverheiratet und hat zu den älteren Schwestern einen ganz engen Draht gehabt. Und das ist jetzt eine Reflexion, wo man auch die Selbstzweifel, die er hat, also ich schildere, darum heisst auch das Bere des Kommandanten. Der Botschafter kommt vom Fidel Castro in eine Szene, und das stimmt auch alles, kommt das Bere geschenkt bekommen. Als Dank für seine Verdienste und für seine gute Arbeit, sagt der Fidel Castro, die er da leistet. Und dann sieht man die Selbstzweifel vom Botschafter Stadlhofer, der sagt, darf ich da jetzt auch nicht das Geschenk? Zurückweisen kann ich es auch nicht, das wäre ein Affront gegenüber dem Fidel Castro. Aber darf ich da auch nicht? Bin ich ihm jetzt schon zu nachgekommen, dann er mir etwas schenkt? Und diese Zweifel kann man natürlich auch transportieren über die Briefe, die er seiner Schwester schickt, wo er dann sagt, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Und wo man auch sonst eben seine Selbstzweifel kann darstellen. Das war jetzt eine Form gewesen, wie ich diese Gedanken wollte transportieren.
Und es landet ja dann, glaube ich, auch bei ihr, oder?
Es landet dann bei ihr, da wäre. Ist leider heute nicht mehr rum.
Ja, schade.
Aber man hat es dann, und das stimmt wirklich, es war bei ihr ein langes Jahr gewesen. Es ist dann aber mal so verfilzt, oder, worden, da wäre. Und irgendjemand hat es dann vorgeworfen. Da sind auch jetzt Nachfahren. Es gibt Töchter vom Botschafter Stadlhofer. Er ist schon im 77 gestorben, relativ früh. Mhm. Die Tochter ist aber im Jahrgang 70. Die ist also, die hat er wirklich erst im höheren Alter gehabt. Mit 55 hat er noch eine Töchter gehabt. Und die lebt natürlich noch und die hätte ich auch gern, da der Bär noch übernommen wäre. Ist es aber effektiv nicht mehr.
Das habe ich eben mega spannend gefunden, als ich den Wikipedia-Artikel von Emil Stadlhofer gelesen habe, dass er eben einerseits irgendwie spät Vater geworden ist und dann ja seine Tochter nur 7 Jahre quasi erlebt hat. Weißt du, wie er gestorben ist, was dort die Umstände gewesen sind?
Ja, er hat
in Schweden, glaube ich.
Ja, er ist unvermittelt gestorben, wirklich einen Hirnschlag, 2 Jahre oder anderthalb vor pensioniert worden wäre. Hat sich da schon nach Kuba, kann man vielleicht sagen, ist er in Japan als Botschafter, dann in Brasilien und dann am Schluss in Schweden. Und er hat wieder nach Europa, an einen kleinen ruhigeren Posten. Auch Brasilien zum Beispiel, sein Vorgänger als Botschafter ist entführt worden von Guerilleros. Also er war immer so ein schwieriger Posten gewesen. Zurückgriff schon in der letzten Kriegstag in Berlin. Dort wäre übrigens schier verschossen worden. Also ein russischer Soldat ist ihm gegenübergestanden und hat den Krab gedruckt, zweimal. Aber der Revolver hat Ladehemme gehabt. Also der Botschafter Stadlhofer war immer in sehr schwierigen Situationen gewesen und hat dann eigentlich das Gefühl gehabt, Schweden. Und hat sich dann schon eine Wohnung gekauft, wieder in Schaffhausen, wo er immer sehr verwurzelt geblieben ist. Und ist kurz vorhin dann eben an einem Hirnschlag verstorben. Und ja, die Töchter hat ihn bloß als Kind erlebt und ist bis heute eigentlich immer ein bisschen auf der Suche nach den Spuren. Das merkt man auch. Sie hat auch mega Freude gehabt, dass ich etwas schreibe.
Das
sie hat mir
ich.
Auch noch gewisse Quellen können geben. Sie hat aber das Buch auch an der Vernissage sehr schmal gesehen. Also sie hat auch nicht eine Vorfassung, sie hat gar nichts gesehen und hat aber jetzt eine mega Freude.
Ist sie zufrieden?
Ja, sie ist mehr als zufrieden. Sie ist wirklich happy, kann man dafür sagen.
Ja.
Und das ist etwas Schönes. Ja, aber sie ist auch ein bisschen auf der Spurensuche, immer noch.
Was kannst du über ihre Mutter sagen? Also ich habe dann auch gelesen in dem Artikel, dass er quasi seine Jugendfreundin aus Schaffhausen geraten hat. Aber da ist in dem Fall eine Weile gegangen, bis die sich dann wieder gefunden haben.
Also sie ist Jugendfreundin, aber aus dem Laufental, wo die Mutter von Emil Stadlhofer herkommt. Sie ist aber viel jünger, aber die haben sich von dort her kennt. Und ich habe mit dieser Witwe noch reden. Sie ist inzwischen vor etwa 2 Jahren auch verstorben. Aber ich konnte mit ihr noch reden. Also die Verbindung in die Schweiz, Schaffhausen und eben das Laufental, die ist immer sehr eng gewesen.
In dem Fall hast du das schon jahrelang quasi mit dir herumgetragen, also die ganze Geschichte und die Recherche.
Eben vor 30 Jahren hat mich das dort angejuckt, als ich in Kuba war für die Sprachschule. Und habe dann angefangen mit Leuten zu reden, die ich noch erlebt habe. Also am Schluss waren das vielleicht etwa 10, 12, die ich gesichert habe. Und habe dann lange gedacht, ich schreibe vielleicht mal eine Biografie. Und meistens habe ich das Gefühl gehabt, nach der Pensionierung. Und jetzt ist wie so der, die Phase gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich raus. Vor ein paar Jahren habe ich dann gesagt, jetzt muss ich das machen. Mhm. Habe dann auch gefunden, eben nochmal eine neue Challenge, eine neue Form, wo ich echt nicht weiss, so einen historischen Roman über die Dane bringe und wo, wie gesagt, nochmal Leute dran führt, die auch Biografien nie gelesen hätten. Und das war jetzt schon etwas Tolles gewesen, dass ich das jetzt so angebracht habe. Da finde ich lässig, aber es ist schon jetzt ein Schritt gewesen, oder muss ich da bewusst sein. Also wenn man jetzt da hat einmal mir den Spass gemacht und hat ausgerechnet. Es sind vielleicht zwischen anderthalb und ein Dreiviertel Jahr, wo ich reinstecke, wenn man auf eine 40-Stunden-Woche, auf eine normale Woche rechnen. Ja. Also das heisst, da muss man sich leisten, oder? Mhm. Ein Dreiviertel Jahr Verdienstausfall, da plus relativ unsozial. Also da kannst du meine Frau fragen. Am Schluss habe ich 14, 16 Stunden geschrieben. Das letzte halbe Jahr habe ich dann wirklich fast nur noch daran geschrieben. Oder? Und eben 14, 16 Stunden noch ein bisschen geschlafen, gegessen. Und es ist einem, im Gegensatz zu einem Fachbuch, es lässt einem nie aussteigen. Mhm. Also das war auch eine Erkenntnis, die ich nicht gewusst habe. Man ist ständig lebt in dieser Geschichte. Auch am Feierabend, auch im Bett, auch wenn meine Frau und ich mal sind gelaufen, habe ich immer gesagt, du, jetzt habe ich gerade die, was denkst du, wie soll ich das darstellen? Findest du das gut? Weil alles kann relevant sein für die Geschichte. Mhm. Also wenn wir hier sitzen und ich sehe das Wasserglas mit so Jazz-Saxophon drauf, Zeichnungen drauf, dann kann ich plötzlich das Gefühl haben, oh ja, erkenne ich auch so ein Glas gehabt. Oh ja, du, vielleicht hat hinten einen Saxophon gespielt in dieser Szene. Mhm. Also hat alles keine Relevanz haben und lässt einem nicht mehr los. Und man steigt dann fast wieder aus dieser Geschichte aus. Und ich habe Bewunderung für Schriftsteller, die eins am anderen schreiben. Also ich bin jetzt auch vom Verlag gefragt worden, ja, schreibst du aus zweit oder
genau, Dekad? Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ja.
Und ich habe gesagt, jetzt ist mal gut. Also erstens eben, man muss jetzt auch wieder mal mit etwas Einkommen, täglich Brot verdienen. Man kann nicht immer so sich verlustieren. Mhm. Und ich meine, von dem Leben können ja die allerwenigsten in der Schweiz. Da ist man froh, wenn man die Aufwendungen für den Druck, Grafik und Druck wieder reinbringt. Aber das andere, dass man jetzt von dem Kind bis leben, ist fern von. Ein Stück jetzt von dem Erlös geht auch noch an Gamagito. Da möchte ich vielleicht schon sagen, indem ich einfach auch noch mal Werbung mache für das Kinderhilfswerk Gamagito, wo in Kuba tolle Arbeit leistet, wo jetzt fast ein bisschen vergessen gegangen ist mit aktuellen Krisen, die es überall gibt. Aber der Gamagito macht eine super Arbeit. Das ist vielleicht auch für jeden eine Überlegung wert, um die unterstützen. Ja, von dem her, eben, man wird nicht reich, man muss sich gut überlegen, ob man so etwas machen will. Und eben, es zieht einem voll leer. Also ich hätte die Themen da, aber ich sehe da nicht, dass ich jetzt gerade wieder so etwas mache.
Ja. Ja. Eben jetzt, wo du dich viel beschäftigt hast mit anderen Schaffhauser Persönlichkeiten, hättest du wahrscheinlich schon den einen oder anderen, den du gerne mal würdest, vielleicht in einem Roman.
Ja, es gibt ganz coole Geschichten, die ich da im Hinterkopf habe, wo wirklich die hätte ich echt einen Plausch. Vielleicht auch ein bisschen einen anderen Twist und so. Da hat es Sachen, die ich konkret im Kopf habe. Ich sage auch nicht, never say never, mhm. aber sicher nicht jetzt gerade.
Das Buch müsste ja eigentlich unbedingt verfilmt werden. Wie sieht es diesbezüglich aus? Bist du da schon dran?
Nein, gar nicht. Das ist,
hast du deine Rechte schon verkauft oder wartest du noch?
Gar nicht, aber sprechen meine Leute schon darauf an. Ich meine, es würde auch den Anschreien dann durch Spanisch übersetzen, im lateinamerikanischen Markt oder auf Englisch. Abgesehen von unseren Landessprachen jetzt. Das wäre sicher auch lässig, aber da wäre relativ viel bei mir stecken. Und da habe ich Zeit nicht. Aber lässig wäre es natürlich, oder? Da ist auch jetzt ist der Vertrieb schon relativ viel bei mir, weil ich habe, das ist auch schön gewesen, ich habe ein paar Angebote von Verlegen, aber ich habe mich entschieden, dass ich bei dem Verlag Vater und Vater mache, ein sehr renommierter Verlag aus Bern, wo ich aber den Vertrieb sehr stark auch selber machen darf und wo ich da jetzt relativ schnell rausgehen konnte. Jetzt, wo es wirklich auch wieder aktuell ist in Kuba, ich durfte Grafik und Druck in Schaffhausen machen. Da haben sie mir zugestanden. Yeah. Meistens arbeiten die Verlage mit Druckereien in Polen, in Tschechien, in Litauen zusammen. Das sind natürlich Kostengründe. Und ich durfte jetzt, da habe ich mir ausbedungen, mit dem Schaffhauser zusammen arbeiten. Und die haben das, finde ich, mega toll gemacht. Sie sind auch richtig begeistert. Und das sind ganz schöne Erfahrungen gewesen, genau. Mhm.
Nimm uns noch ein bisschen mit auf Kuba. Ich war noch nie dort gewesen. Wie ist Kuba für dich und wie hat es sich also ein bisschen verändert über all die Jahre?
Also Kuba ist für mich ein, ich bin jetzt drei oder viermal gewesen, ist ein ganz tolles Land, das mich begeistert, tolle Leute. Man muss immer aufpassen, wenn man sagt, sie haben nichts und sind trotzdem happy. Das ist immer so ein Klischee. Aber gleich hat man immer ein bisschen das Gefühl gehabt. Aber ja, sie tun auch mal wirklich leid. Also es ist 1996, wie gesagt, das erste Mal, 2004, 2005, 2011. Es ist eine Entwicklung, die nicht positiv ist. Ja, also inzwischen habe ich jetzt gehört von Leuten, die öfters dort sind oder dort leben, dass Kubanerinnen und Kubaner sich fast würden erhoffen, dass ein Regime-Change gibt, der von den USA initiiert ist, weil sie sagen, es kann bloß besser werden.
Okay.
Da ist eigentlich auch etwas Verrücktes, wenn man sich da überlegt. Mhm. Aber ja, es ist ein ganz tolles Land, landschaftlich, tolle Leute, aber es geht nicht wirklich, geht gar nicht gut.
Mhm. Wie ist denn jetzt mittlerweile für Touristen? Lang ist es ja irgendwie ziemlich zu gewesen, oder? Ist es jetzt mittlerweile auch ein bisschen touristischer geworden? Hat man dort mehr Möglichkeiten?
Es ist touristisch geworden, aber das ist jetzt natürlich weggefallen. Im Moment ist es ganz schwierig. Ich wollte Anfang Jahr noch mal gehen und einfach noch ein paar Finessen herausfinden. Ich habe zuerst mir sogar überlegt, zwei Monate dort in Kuba zu sein und in Havanna zu schreiben. Und dann hat man mir abgeraten, wirklich also strengstens abgeraten. Sogar von der Schweizer Botschaft aktuell aus hat mir abgeraten, zum gehen. Man hat dort auch tagelang zum Teil keinen Strom. Ist nicht gäbig, wenn man mit dem Laptop etwas schreiben will. Mhm. Die Situation ist wirklich ja, sehr mangelhaft von den Lebensmitteln auch. Man sagt mir auch, jetzt würde es langsam ein bisschen kriminell. Kuba war ein sehr sicheres Land. Gewesen. Mhm. Man hat sich mitten in der Nacht bewegen, auch als Frau frei durch Havanna laufen. Inzwischen ist einfach angefangen, weil sie haben nichts mehr. Sie sind verzweifelt und haben ein Stück weit auch Wut gegenüber den Westlern, die gefühlt vermögend sind, mhm, die dort hinkommen. Also Tourismus ist zusammengebrochen. Inzwischen gibt es auch nicht mehr viele Flüge, die fliegen nach und um von Kuba weg. Iberia hat jetzt grad, ist regelmässig geflogen, die haben jetzt gerade eingestellt bis in den Herbst. Also die Situation ist wirklich im Moment sehr, sehr schwierig.
Mhm. Wie ist es eigentlich mit den Autos? Sind die immer noch so die ganz alten Autos, die man auf den Bildern sieht, oder sind die mittlerweile auch ein bisschen moderner geworden?
Nein, die Autos sind schon die verkehren, oder? Von vor der Revolution, von den 50er Jahren. Aber jetzt haben sie kein Benzin mehr. Mhm. Und sie haben keine Ersatzteile mehr. Mhm. Das ist ja ein anderes Bild ist ja nicht nur, wie die verkehren, sondern wie es überall geschraubelt wird. Die Kubaner sind ja Weltmeister im alles selber flicken, auch wenn sie keine Ersatzteile haben. Aber jetzt geht gar nichts mehr, weil es fehlt ihnen jegliches Mittel zum Flicken. Und eben, sie haben kein Benzin mehr. Also im Moment stehen die meistens auch rum. Ja.
Wie hätte es eigentlich passieren können, dass Kuba so in den Fokus geraten, so zwischen eben Sowjetunion und den USA, dass das so eine Bedeutung auch gehabt hat in der Weltgeschichte?
Also grundsätzlich, dass überhaupt der Fidel Castro sich Sowjetunion zugewendet hat, ist mehr oder weniger nur ein Zufall gewesen. Eigentlich war er ein Fan von den USA früher.
Okay.
Aber er ist dann relativ stark abgewiesen worden. Der Präsident hat ihn nicht empfangen dortmal. Und dann hat er sich Russland an den Hals geworfen. Russland ist natürlich dann auch jahrelang hat Kuba versorgt. Und dort im 62 hat Russland einfach angefangen, oder die Sowjetunion Raketen stationieren, mhm, im Hinterhof natürlich von den USA oder mit plus minus 100 Meilen entfernt von Florida. Mhm. So umgekehrt hat ja natürlich die USA auch gemacht, hat Mittelstreckenraketen in der Nähe von der Sowjetunion stationiert. Aber ja, das war die Gefahr da gewesen, und wo dann amerikanische Flüger entdeckt haben, dass es die Raketen gibt. Im Oktober 62 hat natürlich Kennedy ist dort der Präsident gewesen, hat relativ gleich gesagt, ja, die müssen weg, die Raketen müssen wieder weg. Und darum hat es dort also 13 Tage, wo es wirklich gedroht hat, dass ein Nuklearkrieg ausbricht, bis dann Chruschtschow gesagt hat, das war der sowjetische Präsident gewesen, Chruschtschow gesagt hat, okay, wir tun die Raketen entfernen wieder von Kuba. Gleichzeitig, das war so ein geheimer Zusatz gewesen, das hat man gar nicht erfahren, hat die USA gesagt, wir entfernen für unsere Raketen aus der Türkei entfernen, also wo quasi in der Nähe von der Sowjetunion gewesen wären. Ja.
Mhm.
Was tragisch war, ist, dass der Fidel Castro eigentlich immer mit seinem Machtanspruch eigentlich gar nicht entschieden hat. Er war eigentlich der Spielball gewesen. entschieden worden ist zwischen USA und Sowjetunion. Kuba ist da eigentlich auch überrascht worden. Der Castro hat da hat einen sogenannten Selbstmordbrief geschrieben, Khrushchev. Der hat wirklich wählen, dass man da zurückschlägt oder sogar einen Erstschlag macht von Sowjetunion aus und hat sein Land und seine Leute eigentlich geopfert. Später hat man eben in der Forschung von einem Selbstmordbrief geredet, den der Castro im Khrushchev geschrieben hat.
Das ist mega krass.
Das ist mega krass. Und er war dann auch entsetzt gewesen, dass man ihn da gar nicht konsultiert, bevor man da quasi die Rakete zurücknimmt aus Kuba. Das ist wirklich, ja, hat sich dann auch verrennt, eindeutig, und hätte Bauernopfer gemacht mit seinem Volk.
Mhm. Gut, hat Emil Stadelhofer mit ihm ab und zu noch Zigarren geraucht.
Das war gut gewesen, ja, im Nachhinein, genau.
Hey, ich danke dir sehr vielmal für den spannenden Einblick in die Historie. Danke, dass du auch von deinem Buch erzählt hast, das Beri des Kommandanten. Wenn man das bestellt, tust du das in dem Fall selber verpacken und verschicken?
Man soll gerne den lokalen Buchhandel, sollte in jeder Buchhandlung dort sein, soll man gerne die auch unterstützen. Wenn man eine Widmung oder so will, oder irgendjemand im Grossi zum 60. Geburtstag, dann darf man selbstverständlich mir auch schreiben. Aber sonst bitte auch gerne den lokalen Buchhandel unterstützen. Genau. Also danke vielmals fürs Interesse.
Schön, sehr gerne. Hast du dich eingeladen? Ist doch super. Wir können darüber reden und da in dem wunderbaren, immer mal wieder kommt das Lüftchen, innerhalb plätschert noch der Bach, hätte ich fast gesagt, an der Springbrunnen vom Nachbarn.
Genau.
Danke dir vielmals. Weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, bei mir kommen dann auch mal 300 Leute.
Ja, du hast also schon, jetzt bist natürlich, du hast schon vor 350 Leuten oder 400 hast du schon
Auftritt gehabt. Ja.
Also von dem her, nein, ist toll, was du alles erreicht hast über die Jahre. Gratuliere herzlich.
Danke dir und eine gute Zeit. Euch danke fürs Interesse. Verfolgt uns gerne weiterhin. Folgt dem Podcast und erzählt weiter, dass es immer Reden gibt. Tschüss miteinander.
Danke vielmals.